Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, glücklich und erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich die große Ehre, Maren Killinger, so ist der Name richtig, zu interviewen. Und ich freue mich total darauf, weil sie ist eine echte Powerfrau und das werdet ihr gleich auch in der Anmoderation hören. Doch vorab, wie immer, freue ich mich, wenn euch das Ganze hier gefällt, über eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder Deezer. Und wenn ihr das hört, irgendwo auf dieser Welt, dann schickt mir gerne einen Screenshot per Instagram, da freue ich mich riesig drüber. Doch jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Maren Killinger hat folgendes Motto: So oder besser. So lautet ihr Motto und soll heißen, dass jeder ein Leben nach seinen Träumen leben kann und sich das erschaffen kann, was er oder sie sich schon immer gewünscht hat. Kriege ich sogar gerade direkt Gänsehaut bei. So, nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation ging es weiter. Management- und Direktionsassistentin, Personalfachkauffrau, Ausbilderschein gemacht, NLP-Practitioner gemacht, Sport-Mental-Coach, systemische Aufstellerin, TV- und Radiomoderatorin, Mimik-Resonanztrainerin und Face-Readerin, Trau- und Trauerrednerin, YouTuberin, Life-Coach und noch viel, 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 viel mehr. Ihre Kunden sagen: Spitzenklasse, ein voller Erfolg oder der beste Kurs, den ich jemals besucht habe. Ich finde eine absolute Powerfrau und freue mich riesig, dass Maren heute in diesem Podcast ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, Maren Killinger.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, ich mich erst, total. Richtig schön, dass das klappt. Und vorab mal die Frage, wie oft hörst du so eine Anmoderation und wie geht's dir damit?
Also tatsächlich habe ich solche Anmoderationen, wenn ich Impulsvorträge gebe. Und das ist immer sehr spannend, was da jeder daraus macht. Und ich finde es immer wieder, wenn man das so selber macht, dann denkt man, ach ja, das hört sich ja gar nicht so schlecht an, ja.
Ja, was alles schon so in deinem Leben passiert ist, ne, was da schon aufgetaucht ist, ist ja wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Ob jetzt im Fernsehen oder klassisch gestartet und jetzt quasi als Life-Coach unterwegs mit deinem eigenen Business seit vielen Jahren. Also ganz großartig und genau das Richtige für diesen Podcast, wo es ja um Erfolgsstrategien geht. Und da lade ich dich ein, mit mir gerne mal auf eine kleine Reise zu gehen. Und zwar zum Beginn deiner Reise auf dieser Welt. Nimm uns doch mal mit in die Anfangsjahre zur kleinen Maren. Wie bist du so aufgewachsen und wie war so dein Umfeld?
Ja, das ist sehr spannend. Also ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr älter als ich. Und wir sind praktisch zu viert mit meinen Eltern, sind wir aufgewachsen. Und wir waren viel im Handballbereich unterwegs, meine Schwester und ich haben viel Handball gespielt. Und ich sag mal, wir waren schon so behütet auch, aber wir hatten schon auch unsere Herausforderungen, weil das Thema Kommunikation war bei uns in der Familie, sage ich mal, schwieriges Thema.
Okay, was also, heißt das konkret? Hol uns mal rein in so eine typische Situation.
Das kennen vielleicht viele, das ist ja so, also ich habe das schon von mehreren gehört, so mein Vater hat immer gesagt, Paragraph Nummer 1, ich habe immer recht.
Ah, okay.
So, Paragraph 2, habe ich einmal nicht recht, tritt automatisch Paragraph Nummer 1 in Kraft.
In Kraft, ja.
Und es war tatsächlich so, also mein Vater ist auch sehr impulsiv und sehr kommunikativ und stark gewesen. Und bei uns waren oft Themen, die wir nicht diskutiert haben. Ne? Und ich hatte früher schon immer den Wunsch, ich wollte eigentlich auch immer was dazu sagen und gehört werden. Und es war oft einfach schwierig, also weil die ganzen, ich sag mal, da gab es ganz viele Herausforderungen bei uns in der Familie. Und ich glaube, daher kam auch so meine Leidenschaft, dass Kommunikation für mich so mein Leben ist. Ne?
Mhm. Ja, glaube ich. Ja. Aus dem Wunsch heraus, dass du es damals nicht machen konntest, oder hast du dann doch auch schon immer mal wieder gegen argumentiert, um zu gucken, ob du nicht doch irgendwann mal einen Durchbruch erzielst?
Also natürlich habe ich es schon auch probiert oder habe es dann natürlich in anderen Bereichen ausgelebt. Also ich war früher beim Handball immer Mannschaftsführerin oder ich war auch Schülersprecherin. Und ich glaube, da hat sich das natürlich schon auch immer so ausgeprägt. Daheim schon auch probiert, aber ich habe mich auch früher oft zurückgenommen. Also und ich habe immer versucht, so eher kommunikativ zu schlichten, ne? Wenn es schwierig war, immer versucht, so dass es für alle gut ist, ne?
Okay, okay. In jungen Jahren schon so ein Coach gewesen, ne?
In gewisser Weise irgendwie ja.
Ja, das liegt dir in der Wiege, ne?
Ja, ja, genau.
Okay, und deine Schwester, ist sie genauso damit umgegangen oder war die anders unterwegs?
Die war damals rebellischer, also die hat eher mehr so sich da so dagegen gestellt. Das ist bei mir erst später gekommen. Also da waren wir schon ein bisschen unterschiedlich. Wir haben aber auch viel zusammengehalten und so. Es war schon schön. Und dadurch, dass wir natürlich nur ein Jahr voneinander sind, war das Fluch und Segen. Also zum einen war es total cool, ne? Und zum anderen war es auch sehr anstrengend, weil ich war die kleine Schwester, ich war mit 4 Jahren aber schon größer und Aha. ich wollte alles können, was sie auch kann und so, und da ging es schon ab bei uns.
Ja, die normale Rivalität.
Ne? Das ist, ja, absolut.
Es ist ja auch so, dass Kinder sich immer eine andere Rolle dann zu Hause aussuchen. Ne? Also wenn schon der Platz der Rebellion in Anführungsstrichen schon eingenommen ist, dann wird von einem anderen Kind oft ein anderer Platz eingenommen. Ich erlebe das auch bei unseren Kindern. Ich habe halt 2 Kinder, den Milian und die Livia. Milian ist älter und Livia ist jetzt 4 Jahre und da merkst du halt auch, die Kleine will unbedingt genau all das können und auch all das machen, was der Große schon kann. Und das ist immer interessant zu beobachten, wie schnell sie das dann auch tatsächlich lernt. Also ich glaube, dass gerade so die jüngeren Kinder auch einen riesen Vorteil haben, weil sie das ja auch direkt immer sehen können bei den Größeren und sich das einfach abschauen und schneller dann damit lernen.
Ja, absolut. Also und wie du sagst, ist total spannend. Dann denkt man mal, 2 Kinder und die sind teilweise so unterschiedlich. Teilweise können die voneinander so viel lernen und teilweise haben die so unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeitseigenschaften, ne?
Total, absolut, ja. Und das ist einfach schön, das mit zu begleiten, finde ich. Das ist einfach großartig. Nicht irgendwie zu sagen, ich verbiete das jetzt und will so diese Norm haben, das klappt sowieso nicht. Ja. Sondern da halt beide einfach auf ihrem Weg zu begleiten und zu gucken, wo können sie noch gefördert und gefordert werden. Ne? Das ist immer wieder schön zu erleben.
Ja. Ja, total.
Aber es soll ja nicht um mich und meine Kinder gehen, sondern es geht ja hier in diesem Podcast um dich. Ne? Du hast schon gesagt, dass du im Volleyball aktiv gewesen bist.
Im Handball war ich.
Also im Handball, genau, Entschuldigung, im Handball.
Alles gut.
Und da auch als als Mannschaftssprecherin da gewesen bist. Bist du lange dem Sport erhalten geblieben oder wie ging da deine Reise?
Ich hatte so bis 18 gespielt. Ich hatte Knieprobleme, also und dann kam natürlich der Job dazu und alles mögliche, Freundeskreis, ne? Dann hatte ich aufgehört, aber immer noch geschaut und irgendwann mal habe ich dann noch mal 1-2 Jahre gespielt. Aber es ist halt, du bist natürlich extrem verpflichtet, weil du hast immer am Wochenende deine Spiele, du hast das Training, ne? Und je nachdem, was du halt für einen Job ausführst, kannst du das durchsetzen oder nicht. Und da war es mir irgendwann mal zu viel, ne?
Ja, absolut. Und es ist ja auch durchaus ein harter Sport, ne? Also ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich finde das. Mir geht immer so, ich werde so richtig rappelig innerlich, wenn ich Handball sehe, weil es ein unheimlich schneller Sport auch ist. Und da zählt ja jede Sekunde, das ist ja im Vergleich zu anderen Sportarten, die sind ja dann völlig relaxed dadurch, wenn du als Zuschauer dabei bist. Aber beim Handball bin ich immer voll dabei und muss zwischendurch durchatmen.
Da ist halt immer was los und körpersprachlich natürlich auch. Also da ist ja auch viel Körpereinsatz, ne? Und ich liebe den Sport. Also da geht halt echt was.
Das heißt, du guckst auch heute noch, wenn Handball ist, schaust du es dir manchmal nochmal an, wenn die Zeit ist.
Absolut.
Ja, das ist sehr schön. Ja. Okay. Und nochmal zurück quasi in die Familie zu Hause, als du kleiner warst. Sind deine Eltern, haben die jetzt eher so ein behüteteres Umfeld gehabt, so klassische Berufe, oder waren die eher schon auch im Selbstständigen oder im Unternehmertum tätig? Wie war das da bei euch?
Also mein Vater war im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und meine Mutter, die war früher Bauzeichnerin und dann hatte die, bevor wir auf die Welt kamen, ganz schweren Autounfall. Okay. Und die kam damals, die war mit ihrem Chef unterwegs auf eine Baustelle und die kam damals praktisch in eine Massenkarambolage rein. Und da sind damals 127 Autos ineinander geknallt und dann war sie die Schwerstverletzte und lag im Koma und sie hat alles wieder lernen müssen. Ne?
Wow.
Und sie war damals 24, also wenn man sich das mal überlegt, ziemlich harte Nummer. Mhm. ne, komplett aus dem Leben gerissen und sie musste eigentlich alles wieder lernen. Das heißt, sie war danach auch nicht mehr fähig, beruflich durchzuarbeiten, also ja, mal so 1-2 Stunden, aber eigentlich war sie dadurch dann berendet, ne, und musste alles wieder lernen und hat natürlich dadurch auch mit der Stimme Probleme gehabt, weil die hatten damals praktisch den Luftröhrenschnitt gemacht und den aber über eine Woche drin gehabt. Dann wurden die Stimmbänder verletzt. Dann die Motorik hat natürlich gelitten. Und da hat sie heute auch noch so Themen, wo sie zu kämpfen hat. Aber dadurch war unsere Familie auch, ich sag mal, irgendwie auch besonders, ne, weil für sie waren viele Dinge auch schwerer dann vielleicht auszudrücken. Oder auch wenn sie Stress hatte, hat sie auch die Stimme verloren. Und mit 2 Mädels ist es natürlich schon anstrengend, ne? Und dann.
Wenn sie klein sind, geht's vielleicht noch, doch wenn sie größer werden, dann.
Wir waren sicherlich, also meine Schwester und ich, Diana und ich, waren sicherlich nicht die brävsten Mädels in der Pubertät, würde ich
sagen. Kann das sein, dass ihr als Familie dann so ein ganz enges Band hattet untereinander, so im Inner Circle, oder?
Ah, es war eher schwierig, ne, weil mein Vater hat sie natürlich auch gepflegt und für ihn war das schon auch herausfordernd, weil ich glaube, du veränderst dich ja auch als Mensch, ne, wenn du so einen Unfall hast und für sie war das dann auch viel mit Emotionen damit umzugehen schwieriger, ne, und mein Vater ist schon halt auch sehr, der gibt schon auch Gas, ne, und
die Power kommt von ihm, ne?
Ja, und aber tatsächlich, also ich kenne ja meine Mom nicht, wie sie war vor dem Unfall, aber mein Vater hat gesagt, die war wie ich früher, ne? Okay. Also, oder in vielen Situationen auch so und sportlich und Vollgas und so. Und da war sie natürlich durch den Unfall, ging das nicht mehr. Also deshalb, ich würde gar nicht sagen, dass das so zusammengeschweißt, das war eher herausfordernd.
Ja. Doch die Herausforderung wurde angenommen und ist gemanagt und bewältigt worden, ne?
Absolut.
Ja. Sehr schön. Das sind immer schöne Geschichten, wenn das dann gut ausgeht und sich die Leute mit diesen wirklichen Schicksalsschlägen dann ja auch einen neuen Weg darauf einlassen und sich dann kam ja die Familie erst noch, ne? Weil sie war ja wahrscheinlich nicht schwanger, als der Unfall war, sondern das kam ja dann später erst, ne?
Genau. Wir sind erst später gekommen, also nach ihrem Unfall und daher, also ich ziehe echt den Hut vor ihr, ne? Weil ich sag, Hammer, was sie durchgemacht hat und wie sie sich auch durchgeboxt hat. Also es ist schon, da gehört schon was dazu, ne?
Vielleicht hat es auch nur geklappt, weil sie vorher diese Power auch hatte, ne? Die sich jetzt oder dann in der Zeit einfach anders ausgedrückt hat. Halt in diese Situation, dass sie dann so viel wieder zurückerlernen konnte. Ne?
Ja, absolut.
Wow, okay. Danke erstmal fürs Teilen. Und nochmal zurück auf dich sozusagen. Also schon in einer besonderen Familie aufgewachsen. Und das, was du heute machst, hat ja mit dem ursprünglichen Beruf, den du gelernt hast, nicht mehr ganz so viel zu tun. Ne?
Nee.
Wie kam deine Berufswahl? Warum hast du dich den Weg entschieden für zur Kauffrau, zur Bürokommunikation?
Also man muss dazu sagen, davor war ich ein Jahr und hatte angefangen, die Ausbildung zur Erzieherin. Und, das lief ziemlich gut, aber für mich war dann dachte ich irgendwann mal, da brauchst du 4 Jahre Ausbildung und dann, wie kannst du dich da weiterentwickeln? Das ist relativ schwierig, ne? Dann dachte ich, naja, gehst du ins Büro, da hast du ganz viele Möglichkeiten. Und dann war ich im Büro und irgendwann mal habe ich so für mich gemerkt, hey, ich habe viel mehr Bock, mit Menschen zu arbeiten.
Ja.
Und habe dann aber angefangen, eher das privat, bin nebenbei Sporttrainerin geworden, ne? Und habe dann aber bei uns, ich habe ja bei der NBW, beim Energieversorger gearbeitet und die hatten damals auch viele verschiedene Gesellschaften, unter anderem auch eine Akademie. Und dort bin ich hingekommen im Sekretariatsbereich, da war ich jahrelang auch Assistenz der Geschäftsführung. Und dann habe ich immer gesagt, ich will Trainerin werden. Ja. Das, was die machen, da habe ich echt auch Bock drauf. Und meine Chefin hat damals gesagt, naja, eigentlich möchte sie mich nicht hergeben, weil sie das unheimlich schätzt, wie ich arbeite. Weil ich natürlich auch, ich bin ja Vollgas. Also ich kann ja relativ schnell, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe, ich kann viele Dinge parallel machen. Und das war natürlich, ich wollte auch immer verstehen, was macht sie, wieso macht sie das? Und dann konnte ich ihr mehr vorbereiten und mehr zuarbeiten. Das fand sie ziemlich cool. Ja. Und dann meinte sie so, naja, eigentlich möchte ich dich nicht gehen lassen, aber ich sehe da schon Potenzial. Ja. Dann hat man einen Deal gemacht, 3 Jahre mache ich ihren Job, also mache ich den Job und dann werde ich gefördert und darf mich auch zur Trainerin ausbilden lassen.
Wow, und das hat auch so geklappt dann?
Also ich habe dann, natürlich war es so, sie hat natürlich jetzt nicht proaktiv für mich danach geschaut, dass das funktioniert.
Ja,
So habe ich dann die Fäden in die Hand genommen und habe proaktiv geschaut, wer könnte eine gute Nachfolgerin für mich sein. Mhm. Habe so die Fühler ausgestreckt.
Hast du dann aber auch gemacht, ne? Dass du geschaut hast, so dass das sauber übergeht.
Ja. Mhm. Und ich habe dann zu meiner Chefin gesagt, ich habe jemand Gutes, die würde für meine Nachfolgerin sein, ob sie sie sich nicht mal anschauen möchte. Und dann habe ich das praktisch selber in die Hand genommen und dann lief das.
Okay, cool. Hattest du auch schon vielleicht zur Teenagerzeit und auch zu dem Zeitpunkt da schon so gewisse Vorbilder, wo du sagtest, das will ich mal machen, so wie du gerade gesagt hast, so, ich will Trainerin werden. Woher kam dieser Auslöser? Weil du jemanden erlebt hast oder wie ist das gewesen?
Witzigerweise nicht. Also ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich das zur Jugend oder so hatte. Also was ich schon immer hatte, ich konnte immer schon gut kommunizieren, also beziehungsweise mir ist immer was eingefallen, ich war immer frech und ich hatte auch immer einen guten Draht zu anderen Menschen. Aber ja, ich war jetzt nie der Typ, wo sich gesagt hat, ich stelle mich bewusst vorne hin oder hatte da auch jemand, wo ich als Vorbild gesehen hatte. Ich hatte das irgendwie nicht im Fokus. Das hat sich irgendwie so entwickelt.
Kam einfach so, ne? Bist du deiner Intuition und Leidenschaft quasi nachgegangen?
Genau. Das kam wirklich so, ich dachte, ach, wie toll. Und ja, und dann ist es immer mehr geworden und dann dachte ich, das ist mein Leben, ja. Also.
Ja. Das heißt, du hast dann, während du halt den Beruf gemacht hast mit deiner Chefin, bist du dann qualifiziert worden zur Trainerin, hast du auch schon Trainings gegeben oder bist du erstmal da als Assistent oder als Begleiter mit dabei gewesen?
Also es war total spannend, weil ich war noch in meiner Rolle als Assistenz der Geschäftsführung, habe dann die Trainerausbildung, die Business-Trainer-Ausbildung gemacht und durfte dann bei uns in-house, wir hatten auch in-house-Schulungen, ein Zwei-Tages-Training, Moderationstraining machen.
Ja.
Und ich hatte viele gute Kollegen und auch unter anderem ein Kollege, der hat mich immer gefordert, immer gesagt, Marin, du bist für die Bühne gemacht und so. Und ich hatte mit meiner Chefin vereinbart, falls es in der Zeit auch schon einen Auftrag für mich geben würde, dürfte ich den machen. Und dann kam der Kollege zu mir und meinte, ja, also er hätte da was Tolles, eine Moderation, da wurde eine neue Führungsebene eingeführt in einem Bereich und ob ich das nicht moderieren möchte. Und ich, ja, klar, voll gut. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viele Teilnehmer kommen da denn? Und dann hieß es, ja, 180 Teamleiter und 5 Vorstände. Und ich, what? Das war praktisch mein erster Auftrag. Also Okay. Ich bin halt total gleich rein. Und ich meine, heute im Nachgang würde ich denken, mein Gott, wie hast du das gemacht, Marin? Also, aber ich habe praktisch schon immer so über einfach rein, einfach machen, scheißegal, das wird irgendwie funktionieren.
Und da war die Freude, dass es gekommen ist, auch größer als der Respekt davor, dass es jetzt 180 Teamleiter plus 5 Vorstände sind, oder?
Also ich habe ja zugesagt und da war mir noch nicht bewusst, was dahinter steckt. Und als es dann, und für mich ist klar, wenn ich sage, ich mache es, dann mache ich es, egal was kommt.
Ja, und dann hast du es
durchgezogen. Und dann, der Respekt kam dann schon auch. Also ich, an dem Tag ging es mir schon auch, naja, was soll ich sagen? Also ich war schon sehr aufgeregt. Der Auftraggeber kam auch an dem Tag dann zu mir. Ich war dann so schön gerichtet und so, ne? Und da kam der und sagt, also Frau Killinger, an Ihrer Stelle früchte ich einen Schnaps. Und ich dachte, also einer reicht nicht. Also, aber es war okay. Also, aber so hat es praktisch angefangen. Und natürlich hat sich das dann, bin ich dann im Trainingsbereich. Ich habe dann praktisch, als ich meine Nachfolgerin eingelernt habe, habe ich im Trainingsbereich angefangen und habe praktisch angefangen mit 50% Trainings und 50% auch Veranstaltungsmanagement, dass ich so das gesamte Paket sehe. Also mein Chef hat damals gesagt, schau es dir komplett an, damit du auch weißt, was steckt denn alles da dahinter.
Ja.
Und dann habe ich das so 50-50 gemacht und das war dann ganz cool.
Cool. Also hast du Stück für Stück deine Erfahrung da gesammelt, deine Fähigkeiten verbessert und auch den Sprung ins echt kalte Wasser gemacht, ne, mit den 180.
Ja, das war schon cool.
Ja. Ja. Ich gehe davon aus, dass dieser Tag aus der heutigen Perspektive vielleicht deinen Ansprüchen nicht entspricht, aber damals, dass er gut gelaufen ist. Ne?
Ja, Also tatsächlich ist auch meine Persönlichkeitsstruktur, dass ich immer frage, was kannst du noch besser machen? Mhm. Aber wenn ich jetzt heute zurückschaue, frage ich mich, wie habe ich das gemacht? Ne? Also. Ja. Aber da brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ja, ja, genau. Also aber hast du erstmal Stück für Stück auf jeden Fall erstmal dein, wie heißt es so schön, dein Proof of Concept aufgebaut, ne? Ein Gefühl dafür entwickelt, ist das was, die große Leidenschaft, und immer ein Stück weit mehr gemerkt, ja, das ist es, das möchte ich machen.
Okay. Ja, und auch so die Leidenschaft für die Themen, so was liegt mir denn, ne? Weil es gibt ja in dem Bereich auch so viele Themen, und ich habe so für mich gemerkt, ja, Kommunikation ist für mich total, Kommunikation, Präsentieren, Körpersprache und so ist für mich super. Ich habe dann ja auch noch so eine Theater-Business-Ausbildung gemacht, dann habe ich das noch mit eingebaut. Und ja, und ich bin so ein Mensch, mir wird es relativ schnell langweilig. Also ich brauche so die Abwechslung, ne? Und deshalb bin ich auch so breit aufgestellt. Also weil ich für mich gemerkt habe, ich mag es, wenn ich auch aus der Schublade was rausziehen kann. Wenn jetzt im Training irgendwas hochkommt, ich sage, kein Thema, komm, schauen wir da mal kurz drauf. Und deshalb hat sich da relativ viel daraus entwickelt.
Ja, ja. Was ist so deine Lieblingsfähigkeit, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat? Also du bist jetzt extrem breit aufgestellt. Ob das jetzt aus dem NLP Sachen sind oder ob das dieses Face Reading ist oder die Mimikresonanz. Was ist so dein Lieblingselement, wo du sagst, ach, das kann ich eigentlich immer irgendwie nutzen und das hat mir schon oftmals den Hintern auch gerettet?
Ja, also ich würde sagen, das Thema Kommunikation an sich, aber auch das Thema Auftreten in Kombination mit Mimikresonanz und Körpersprache.
Okay.
Face Reading ist auch super, das kann ich auch ergänzend mitnehmen. Also für mich ist auch klar, ich sag mal, vor Corona, ich bin gerade mittendrin auch eine neue Unternehmensstrategie oder beziehungsweise habe ich schon erarbeitet, die wird dann im September sein, weil ich auch gesagt habe, naja, machen, so ein bisschen mehr fokussieren, wäre ganz cool, mache ich jetzt auch, aber dennoch bin ich da auch breit aufgestellt, aber der Fokus geht jetzt mehr so in das Thema Führungskräfte und Teams. Mhm. Also wo sind wir denn unterwegs, das Thema auch sich sehen, gut kommunizieren, auch das Thema Profiling, ja, also mein Gegenüber erkennen und nicht so zu kommunizieren, wie ich es möchte, sondern wie es mein Gegenüber braucht. Mhm. Und die Kombination liebe ich. Also ich könnte mir ein Leben ohne Profiling, Mimikresonanz, Kommunikation könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen.
Das ist echt faszinierend, ja, absolut. Weil es eröffnet dir so viele Möglichkeiten dann auf einmal, ne, mit den Leuten wirklich gut ins Gespräch zu gehen, so dass die sich auch gut fühlen, ne? Weil das ist ja auch das Ziel dahinter.
Ja.
Wenn die sich gut fühlen, dann lassen sie sich auch gute Gespräche führen, ne?
Ja. Absolut. Weißt du, und das fängt ja bei der Führung an, und deshalb ist auch so mein Ansatz jetzt zu sagen, dann ab Herbst können alle mal gespannt sein, wenn dann die neue Seite online geht, wirklich zu sagen, die Führungskräfte mal einzuladen, dass sie auch die Perspektive wechseln. Ne? Und wie führe ich denn? Wie kann ich mich selber auch reflektieren? Warum tue ich das, was ich tue? Also ich glaube, auch eine Klarheit zu haben, warum bin ich in dem Job? Warum tue ich das, was ich tue? Weil wenn wir überzeugt sind von dem, was wir tun, ne, dann ist es auch keine Arbeit, dann ist es, ja, also dann liebt man das, was man tut. Ja.
Für dich ist es keine Arbeit. Ne?
Das Nein. Ist
alle, die das bei YouTube sehen, die sehen diese powervolle Ausstrahlung von Maren. Das ist ja volle Energie, das kommt direkt rüber, das ist richtig schön. Ja,
ja, danke.
Und was natürlich auch besonders aufgefallen ist, als ich mir das im Vorfeld angeschaut habe, ist eine Position neben den ganzen, nee, eigentlich zwei. Wie war der Schritt Richtung Fernsehen und Radio? Weil Trainer ist ja das eine, vorher deine Ausbildung, die du gemacht hast und auch den Job, den du umgesetzt hast. Und du mochtest halt gerne mit Leuten ins Gespräch zu gehen, das habe ich alles verstanden. Wie kam denn dann der Schritt Richtung Fernsehen?
Also das Thema ist so, ich habe die Ausbildung gemacht, weil es mich einfach interessiert hat. Ich wollte wissen, was gibt's noch beim Präsentieren für andere Techniken, die man im Radio nutzt und die man beim TV nutzt. Ne?
Ja.
Und weil ich dachte, naja, wer weiß, für was du es einfach nutzen kannst. Ich glaube, ich bin jetzt nicht die typische TV-Tante. Also ich finde das ja, also ich finde TV-Moderatoren super, ne? Aber dafür spreche ich ja auch viel zu stark Dialekt.
Ich kann dich gut verstehen und ich glaube, die Hörer auch.
Ja, das schon. Aber ich glaube tatsächlich, um im Fernsehen erfolgreich zu sein, brauchst da wahrscheinlich weniger Dialekt. Und ich habe mich lange damit beschäftigt. Weißt du, das war für mich so auch so eine Schwachstelle, zu sagen, wie gehst du denn damit um mit deiner Stimme und so? Ich ich mag meine Stimme, ich mag meine Art, wie ich spreche, aber ich hatte lange auch schon ein Thema mit meinem Dialekt. Und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, nee, ich liebe mich so, wie ich bin, weil das macht mich auch aus. Und natürlich fokussiere ich mich manchmal und spreche weniger Dialekt, aber ich bekomme das nie ganz weg und das sind einfach auch meine Wurzeln. Und deshalb war es für mich spannend zu sehen, wie arbeitet man im Radio, auch mal so ein Hörbuch aufzunehmen, mal eine Werbung zu schalten und auch im TV-Bereich. Und ich dachte, das schadet nie.
Absolut. Also war das eine zusätzliche Fertigkeit, Fähigkeit, die du haben wolltest, wo du sagst, interessiert mich, her damit, ich mache da eine Ausbildung und hole mir das Wissen und nutze das halt für dein Daily Business.
Und wer weiß, vielleicht, wenn ich dann irgendwann mal auf der großen Bühne stehe, dann schadet es nie.
Ja,
das stimmt. Man weiß es nicht.
Groß ist ja auch relativ, ne? Groß ist ja auch relativ. Also vor 180 Leuten ein Training zu machen, das ist für viele schon sehr, sehr groß. Und dementsprechend, wer weiß, was dann noch für Bühnen auf dich zukommen. Ne? Wir sind gespannt.
Absolut, ich bin auch gespannt. Und letztendlich heißt es ja, offen zu sein, zu schauen, was passiert. Ne?
Definitiv. Ist das denn dann auch bei den Trau- und Trauerreden ähnlich gewesen, dass dich das Thema gereizt hat und du wolltest es kennenlernen? Oder wie ist das zustande gekommen?
Also das ist total spannend, weil ich habe mit freien Trauungen angefangen. Und eine Freundin von mir, bei ihr war ich auch Trauzeugin, die hat eine Frau geheiratet. Und zu diesem Zeitpunkt konnte man sich nur verpartnern. Also da durfte man auch nicht kirchlich heiraten.
Yeah.
Und dann haben die mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, eine freie Traurede zu machen mit einer Freundin von der anderen Braut. Ne? Dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Und dann habe ich mit der anderen gesprochen. Da sagt sie, du, ich bin da mit dem Schreiben und so, ich habe da keine Ideen. Da sage ich, ich schreibe mal was und du ergänzt deinen Part. Und dann war das so schön, da haben alle geweint, ja, also vor Rührung, weil sie es so schön fanden, dass ich schon Folgeaufträge bekommen habe, ne? Wow. Und zack, war die Option da und dann ist es eins nach dem anderen gekommen und ich liebe freie Trauungen, weil es so wunderschön ist, weil ich einfach für mich den Ansatz habe, da zählen die zwei Menschen für mich, also beide als Paar, aber auch jeder Einzelne. Und die sind im Mittelpunkt und ich gebe mir da ganz viel Mühe, dass ich da was ganz Schönes draus mache. Also ich gehe mit den Eltern, mit den Freunden in Kontakt. Ich höre raus, was ich im Gespräch sehe. Ich befrage die Einzelnen und ich mache für jeden eine eigene Geschichte. Und das ist total schön. Und dann bin ich vor Jahren angesprochen worden und da hieß es, ach Maren, du könntest doch auch Trauerreden machen. Und da dachte ich, oh nein. das ist so traurig, ja, und da dachte ich so, und ich bin auch so emotional, ob ich das so hinbekomme, und dann habe ich mich ein Jahr intensiv mit dem Gedanken beschäftigt und dachte, na ja, ich glaube, die Haltung ist das Wichtige, und wenn für mich die Haltung ist, wenn ich es schaffe, den Menschen nochmal lebendig werden zu lassen und nochmal die schönen Dinge hervorzuholen, und was hat ihn denn ausgemacht als Mensch, ist es doch ein geiler Auftrag. Was für ein Herzensauftrag ist es, den Menschen würdevoll zu verabschieden, mit Respekt. Und dann habe ich mich mit beschäftigt und tatsächlich liebe ich das tatsächlich auch, die Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten und den Angehörigen oder auch den Trauernden noch was Schönes mitzugeben.
Ja, spüre ich direkt, dass das ein Herzensthema ist bei dir.
Ja, es ist echt. Und es funktioniert auch gut, also zu sagen, ich sehe das, dass ihr leidet, ich kann das nachvollziehen, ich leide aber nicht mit. Ich bin da, ich öffne mein Herz und ich sehe euch und ich gebe euch jetzt so viel ich euch geben kann.
Ja, mit meinen wunderschön. Ja. Wunderschön, ja. Und das macht auch total viel aus, auch für die Stimmung dann der Trauerfeier, wo du dann ja nicht mehr dabei bist, aber über die Rede reden sie alle.
Ja. Ich hatte jetzt erst eine und die war auf einem, das war an einem Friedbaum, also auf einem ganz schönen Friedhof, der war extrem grün und das war an einem Baum und das war so schön und die haben danach auch gesagt, wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, wie entspannt und wie schön du das gemacht hast und wie herrlich, ja. Wir haben da auch schon echt gelacht, also es darf ja auch, weißt du, ich denke, man trauert, ja, und man trauert immer um den Menschen und es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich denke immer, Mensch, es ist doch auch schön zu lachen und an den Mensch zu denken, der wünscht sich das doch auch. Man müsste doch nicht noch tiefer graben und das noch schlimmer machen. Ne? Und das ist auch so mein Ansatz. Also bin ich auch gerade dabei. Meine neue Seite ist jetzt dann auch bald fertig und da freue ich mich echt drauf, das den Menschen zu übermitteln. Hey, lasst uns doch die Trauerrede. Natürlich denken wir an denjenigen und dürfen traurig sein. Aber lasst doch auch so Leichtigkeit ein bisschen mit reinkommen und so ja. Und den Menschen einfach in den Vordergrund stellen.
Schön. Ja, sehr schöner Ansatz. Und da helfen dir wahrscheinlich dann ja auch bei der Recherche dann deine Fähigkeiten, die du vorher dann schon beschrieben hast. Ne? Ob das jetzt das Face-Reading ist, wenn du dich mit den Leuten unterhältst oder wenn du ein Bild siehst, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, ist das stimmig zu dem und welche Geschichte passt eigentlich zu dem Menschen? Ist das jetzt eher so ein besonders mutiger gewesen oder ist das eher jemand, der auf ein sicheres Umfeld geachtet hat? Das kannst du darüber da ja auch wahrnehmen.
Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.